Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallihallo, Peter und ich grüßen und begrüßen euch zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Moin Peter, grüß dich auch.
Moin Tanina, ich habe mich wieder über deinen Titel erschrocken.
Mann, was richte ich bloß jedes Mal an, du Armer.
Ja, Rücken aus Metall. Da fiel mir als erstes ein Arnold Schwarzenegger in Terminator.
Ich hab's auch gerade gedacht, jetzt wo du es sagst.
Aber ja. Darum geht's, glaube ich, heute nicht. Wir werden später hören, was der Hintergrund dieses wirklich spannenden Titels ist.
Du, vielleicht haben wir mal so einen Fall. Die KI geht weit, ne? Irgendwann haben wir hier vielleicht einen Terminator und unser Fall heißt Rücken aus Metall Folge 2. Nein, wir sind auf jeden Fall erstmal sehr froh, dass wir mal so einen freien Slot hier gefunden haben zum Aufnehmen. Also entweder ist das zu heiß, da kannst du nicht denken, oder uns grätschen hier Blitz und Donner in den Podcast. Ist das bei euch in Österreich auch so wild mit dem Wetter gerade?
Ja, gestern hat es also wirklich dramatisch, wir wohnen ja oben auf dem Berg, dramatisch geblitzt und gedonnert, also als wenn die Welt unterging. Gerade passend zum Deutschlandspiel. Deutschland gegen Elfenbeinküste war gestern Abend. Also ihr wisst, wir haben heute Sonntag, den 21. Juni. Und gestern Abend hat es wirklich geschüttet wie aus Kübeln. Dogs and Cats, wie der Brite sagt, hat's gerained.
Aber dafür können wir sagen, Deutschland, Deutschland.
Ja.
Also ich hatte 3-1 getippt im Tippspiel, aber
mal bescheiden.
So ist auch in Ordnung.
Das tolle Spiel, aber mal schauen, was dann auch kommt. Wir sind mal zuversichtlich.
Genau.
Die Österreicher haben ja auch gewonnen und die Schweizer haben auch gewonnen. Also für den Dachbereich sieht es doch ganz gut aus.
Ja, und das ist ja auch gut, dass die WM-Spiele so spät sind, Peter. Ne? Sonst müssten wir ja auch noch dem Torjubel aus der Nachbarschaft ausweichen im Podcast. Also der grätscht uns jetzt mal nicht rein.
Das ist wohl wahr.
Dann können wir loslegen. Und du hast uns noch eine Message bzw. einen Hinweis mitgebracht.
Ja, ich will eher sagen, einen kleinen Tipp. Und zwar hatte ich schon mal hier kurz angerissen, will das aber gerne nochmal wiederholen, weil zwei Kolleginnen aus meiner Kanzlei, die beide auch nur Arzthaftungsrecht machen, also nichts anderes, Ebro Ökte und Sandra Lessmann, die sind jetzt auch auf Instagram und TikTok aktiv mit Tipps und Hinweisen rund um das Arzthaftungsrecht zum Patientenrecht und alles, was in diesem Bereich eine Rolle spielt. Die nennen sich Sprechstunde Recht. Also wer Lust hat, noch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Sprechstunde Recht. Meine beiden Kolleginnen würden sich freuen.
Also erstens ist das sehr spannend. Da lernt ihr ganz, ganz viel, genauso wie bei uns. Und die machen das auch wirklich gut. Also ich verfolge das. Die machen das richtig, richtig gut.
Ja, muss ich sagen, am Anfang war das noch so ein bisschen steif und holprig, aber sie lernen dazu, sie wissen so langsam, wie diese Medien funktionieren, sind ja auch nicht mehr so ganz jung, jetzt hoffe ich,
da werden die sich jetzt freuen.
Ja, aber nicht mehr, ich meine nicht mehr 20, ne? Also wenn du als Anwalt tätig bist, hast du schon mal zumindest mal die 25 überschritten und die sind beide über 30 und haben schon große Erfahrung im Arzthaftungsrecht, also gerne mal reinhören. Apropos hören, wir haben auch eine Hörermail von Olli.
Jawollo, und der Olli schreibt, hallo Tanina, hallo Peter, hallo Olli an dieser Stelle. Nachdem ich viele Folgen eures Podcasts gehört habe, hätte ich jetzt auch mal eine Anmerkung. Ich bin mittlerweile hausärztlich tätiger Internist. Und bei der Folge Notfall im Rollstuhl ist mir aufgefallen, dass die Schadensersatzsumme mit 54.000 Euro im Vergleich zu anderen Schadensersatzsummen sehr hoch ist. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen, schreibt Olli. Das Leid der Angehörigen ist sehr groß und ich finde das auch angemessen. Dennoch gab es schon etliche Fälle, bei denen noch lebende Patienten einen Schaden davongetragen haben, der sie teilweise das ganze Leben begleiten wird, bei denen die Schadensersatzsumme deutlich geringer war. Das finde ich in Relation teilweise wirklich nicht richtig. Hier müssten meines Erachtens die Summen deutlich höher liegen. Was sagst du dazu, Peter?
Ja, also man kann den einen Fall mit dem anderen nicht vergleichen. Wenn man in der Presse irgendwelche Schadensersatzsummen liest, meistens heißt das ja dann Schmerzensgeld von 3 Millionen Euro. So ein hohes Schmerzensgeld hat es noch nie gegeben. Also wenn man das liest, ist das oftmals falsch dargestellt und man kennt auch nicht die Hintergründe. Also jeder Fall ist speziell. Man weiß nicht, was gibt es für Vorerkrankungen, für Vorverletzungen und so weiter und so fort. Wie ist die häusliche Situation? Also was spielt ja rein bei den Schadensersatzsummen? Da gibt es einen riesen Katalog, wonach sich Schadensersatz bemisst. Darum kann man eigentlich nicht sagen, in dem Fall ist das so wenig und in dem Meer, das passt doch nicht. Ja, mitunter passt das nicht, das ist richtig, aber so ein Vergleich so von den nackten Zahlen, der ist sicherlich nicht richtig und zielführend. Was richtig ist, da kann ich Olli nicht widersprechen, die Schmerzensgeldansprüche sollten in vielen Fällen doch deutlich höher sein. Gerade wenn man bedenkt, wenn jetzt Kinder geschädigt sind und die wirklich noch 60, 70, 80 Jahre damit leben müssen, mit vielleicht einer ganz herben, großen Einschränkung, dann müssten die Schadensersatzansprüche im Bereich des immateriellen Schadensersatzanspruches, also des Schmerzensgeldes, doch deutlich höher sein. Da tun sich die Gerichte noch schwer. Also es gibt immer wieder leichte Anpassungen, aber die könnten doch ein Stück weit höher ausfallen. Da gehe ich mit Olli völlig konform.
Und das hat ja auch, hast du ja auch gesagt, das hat ja auch immer was damit zu tun, was für ein Gutachten hast du da? Ist das zweite Gutachten vielleicht nochmal so ähnlich? Schon geht so ein Rahmen ja auch immer kleiner, als wenn man jetzt so ein Gutachten hat, das in eine ganz andere Richtung stößt. Sagen wir mal, das jetzt dir als Anwalt und dem Patienten so in die Karten spielt. Also das ist ja auch immer, wie sich das so entwickelt, was man in der Hand hat.
Genau, genau. Also die nackten Zahlen, die sollte man nie vergleichen, weil man die ganzen Hintergründe nicht weiß. Und deswegen immer den Einzelfall betrachten und dann schauen, was ist in dem jeweiligen Fall angemessen.
Olli hat aber noch einen zweiten Teil mit angeschlossener Frage. Er schreibt, kurz angesprochenes Thema der unterschiedlichen Schmerztherapie in verschiedenen Ländern. Darüber haben wir ja auch gesprochen, darauf bezieht er sich. Hier fällt mir auch wieder auf, dass in Deutschland oft sehr zurückhaltend Schmerzen behandelt werden. Natürlich ist es auch extrem schwierig, schreibt er, einen Termin bei einem Schmerztherapeuten zu bekommen, wie bei allen anderen Ärzten mittlerweile auch. Und bei den Patienten gibt es dann oft zwei Patientengruppen. Diejenigen, die sich ohne mit der Wimper zu zucken 6 Stück Ibuprofen 800 am Tag einverleiben. Da schreibt er in Klammern, was innerhalb weniger Tage ihre Nieren zerstören kann. Und es gibt diejenigen, die erst bei extremen Schmerzen kommen und selbst dann überzeugt werden müssen, Schmerzmittel zu nehmen. Wobei meiner persönlichen Meinung nach oft auch Kolleginnen und Kollegen sehr zurückhaltend sind mit einer ausreichenden Schmerzmedikation. Und, auch das ist meine persönliche Beobachtung, leider gerade bei älteren Patienten oft noch zu viel Ibuprofen oder ähnliche Schmerzmittel gegeben werden, die teilweise starke Nebenwirkungen haben können, bevor auf stärkere, aber oft nebenwirkungsärmere Schmerzmittel umgestellt wird. Vielleicht gibt es dazu ja auch mal einen Fall von euch. Ich meine, wir hätten doch so einen Schmerzmittel-Indikationsfall gehabt, oder war das bisher nur so ein Nebenschauplatz?
Ja, ich glaube, das war ein Nebenschauplatz, aber wir haben, glaube ich, einen ähnlichen Fall, der das zum Mittelpunkt macht, noch in der Pipeline. Also, Olli, kann sein, dass das in nächster Zeit kommt. Was die Schmerzmedikation anbelangt und was da verabreicht werden sollte oder nicht, da sind wir sicherlich nicht die richtigen kompetenten Ansprechpartner.
Na, ich schon gar nicht.
Nein, ich auch nicht. Da will ich lieber nichts zu sagen. Ich weiß das nur, das hatte ich an dieser Stelle auch mal gesagt, dass zum Beispiel in Frankreich die Ärzte in den ersten Stunden, in den ersten Tagen viel mehr Schmerzmittel verabreichen als in Deutschland. Also da gibt es so eine andere Herangehensweise. Ob das die bessere ist, das weiß ich natürlich nicht. Also können die Mediziner unter uns vielleicht mal uns was wissen lassen, gerne mal anschreiben, wie das ist mit den Schmerzmitteln. Geben wir zu wenig am Anfang oder vielleicht auch später oder zu viel? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, oder gibt es dazu denn auch vielleicht Leitlinien, von denen wir ja auch immer sprechen, oder so einen medizinischen Standard?
Ja, das kann es auch geben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, am Anfang, das ist jetzt rein meine persönliche Auffassung, kann man mehr mit Schmerzmitteln arbeiten. Ne? Muss natürlich darauf achten, wie Olli auch schreibt, ne, dass nicht irgendwo die Nieren geschädigt sind. Aber es muss immer über eine kurze Zeit sein, dass man nicht so wirklich große, gravierende Schmerzen am Anfang aushalten muss. Also so ist, glaube ich, die Herangehensweise in Frankreich, vielleicht auch noch in anderen Ländern. Also da sind wir gespannt, was ihr uns da mitteilt. Wir können das nicht wirklich beurteilen, was da die richtige Herangehensweise ist.
Genau, Olli, wir geben deine Frage einfach mal in die Schwarmintelligenz unserer Tatort-Krankenhaushörer. Vielleicht kommen da Meinungen rein, sind wir ganz gespannt und können das auch hier gerne nochmal aufgreifen. So, und dann schreibt der Olli, jetzt ist seine Mail viel zu lang geworden. Finde ich nicht, lieber Olli. Also du hättest ruhig noch 5 weitere Fragen an Peter hier rausfeuern können. Und das gehört ihr natürlich auch. Schickt sie uns einfach. Und Olli wünscht uns jetzt noch weiterhin viel Spaß bei unserem Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß weiter beim Einschalten.
Und wenn ihr euch fragt, wo soll ich das denn hinschicken? Ihr könnt uns das einmal über Instagram schicken, entsprechende Nachrichten. Da findet ihr unter Tatort Krankenhaus unseren Account. Oder per Mail an info@tatort-krankenhaus.de. Und nicht vergessen, wir sind ab Juli auch bei Campfire vertreten. Da sind auch viele andere Podcasts, auch große Podcasts, zu denen wir, juhu, mittlerweile ja auch gehören. Und da wird sich noch mehr ergeben für die Community. Also ab Juli beobachten Campfire. Und da habt ihr mehr Möglichkeiten zu interagieren, zu kommentieren, auch untereinander. Also es wird, glaube ich, eine spannende Sache, wenn wir bei Campfire sind. Und wir werden vielleicht, da überlegen Tanina und ich gerade noch, vielleicht noch ein bisschen mehr anbieten. Sonderfolgen oder mal eine Sprechstunde oder was auch immer. Werden wir schauen, ist noch nichts entschieden, aber wir lassen es euch wissen, wenn es soweit ist.
Wenn es
jetzt
von
aber
euch
zum Fall.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn es von euch gefordert ist, wir machen alles. Wir machen alles, ja, was ihr wollt. Also fast alles.
Das, genau. Und jetzt macht Tanina das, was ich möchte, nämlich sie schildert uns den Fall von Annegret.
Genau.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's dann die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Ja, wir haben heute wieder einen Rückenfall mitgebracht. Der Rücken gehört bei euch in der Kanzlei, Peter, soweit ich mich da erinnere, zu den Top 3.
Ja, wir unterteilen die Fälle immer so in die verschiedenen Bereiche, sei es Körperteile, sei es Organe oder was auch immer. Und Rücken ist neben Hüfte und Mammakarzinom in den Top 3. Liegt natürlich daran, dass auch viele Menschen unter Rückenbeschwerden leiden, die dann behandelt werden und mitunter dann vielleicht auch nicht richtig behandelt werden. Darum ist es gar nicht so verwunderlich, dass der Rücken in den Top 3 liegt.
Also die Quantität spielt da eine große Rolle. Ja. Aber es ist natürlich kein Fall gleich. Und was Annegret hinter sich hat und wie es ihr heute mit 77 Jahren geht, das erfahrt ihr jetzt. So, und genauso beginnen wir auch und zäumen das Pferd mal von hinten auf. Bevor wir euch nämlich erzählen, was Annegret passiert ist, schauen wir uns zunächst an, wo sie heute steht. Und wir schwenken jetzt mal namentlich um auf Anni, weil so wird sie eigentlich von jedem genannt. Wenn Anni morgens die Augen öffnet, beginnt der Tag gar nicht mit der Frage, was sie heute unternehmen möchte oder noch erledigen will. Es beginnt mit der Frage, ob sie überhaupt aufstehen kann. Jede Bewegung muss sie sorgfältig planen. Im Bett dreht sie sich erst langsam und vorsichtig zur Seite. Dann versucht sie, sich mit den Armen hochzustützen. Und schon dabei schießt meist der erste Schmerz durch den unteren Rücken. Und das sind Schmerzen, die sie jetzt schon seit Jahren begleiten. Längeres Sitzen hält sie kaum noch aus, auch Stehen wird nach kurzer Zeit zur Qual und oft bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich direkt wieder hinzulegen. Viele Stunden des Tages verbringt Anni deshalb im Bett oder auf dem Sofa, weil das die einzige Position ist, in der die Beschwerden wenigstens etwas erträglicher werden. Gegen die starken Schmerzen schluckt sie seit geraumer Zeit schon Opioide. Peter, das ist nicht ohne.
Ja, da erschrecken viele Menschen, wenn sie Opioide das Wort hören. Tatsächlich gehören dazu Medikamente wie Morphin, Oxycodon oder Fentanyl. Das sind sehr wirksame Schmerzmittel, die dürfen bei uns in Deutschland auch legal verschrieben werden. Allerdings können sie bei längerer Einnahme zu einer körperlichen Abhängigkeit führen. Deshalb muss man immer Nutzen und Risiko gegenüberstellen und sorgfältig gegeneinander abwägen.
Und wenn uns jetzt Olli hört, der uns ja die Hörermail geschrieben hat, wird er wahrscheinlich jetzt ganz große Ohren bekommen. Jetzt reden wir nämlich gerade über Schmerzmedikation. Ja, Anni wird von diesen starken Medikamenten müde. Sie fühlt sich oft kraft- und konzentrationslos. Dabei war sie mal eine sehr aktive Frau, die ihren eigenen, ja gar nicht mal so kleinen Blumenladen geführt hat, sich regelmäßig zum Kegeln traf und 5 Kinder großgezogen hat. Heute bestimmen Arzttermine und Medikamente ihren Alltag. Besonders belastend ist für Anni die Erkenntnis, dass dieser Zustand nicht das Ergebnis eines einzelnen Unglücks oder eines Unfalls ist. Hinter ihr liegen Jahre voller Krankenhausaufenthalte und Operationen. Immer wieder wurde ihr gesagt, dass der nächste Eingriff, der nächste, der wird sein, das ist der goldene Griff. Dieser Eingriff wird die Lösung bringen. So war es aber nicht.
Nee, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Denn der Zustand, in dem sich Anni befindet, entsteht, wie du schon gesagt hast, Tanina, nicht urplötzlich.
Nein, in dem Punkt, an dem wir jetzt starten, ist Anni 70 Jahre alt. Sie leidet, ja, wie auch viele Menschen in diesem Alter, unter Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Irgendwann reichen konservative Behandlungen bei ihr nicht mehr aus. Die Ärzte empfehlen eine operative Stabilisierung der Wirbelsäule. Eine sogenannte Spondylolisthese soll die betroffenen Wirbelsäulenabschnitte dauerhaft versteifen und damit die schmerzhaften Bewegungen zwischen den einzelnen Wirbeln verhindern. Für Anni klingt das ansatzweise gut, zumindest nach einer Möglichkeit, wieder ein normales Leben führen zu können. Nach den ersten Eingriffen treten die erhofften Verbesserungen allerdings nicht ein. Stattdessen bleiben die Beschwerden bestehen, die Schmerzen lassen nicht nach und die Wirbelsäule entwickelt auch nicht die Stabilität, die eigentlich erreicht werden sollte. Im Verlauf der folgenden Monate und Jahre werden immer neue Probleme sichtbar. Die eingebrachten Schrauben lockern sich, Metallteile brechen, die Wirbel wachsen nicht so zusammen, wie sie eigentlich sollten. Und immer wieder stellen Ärzte eine sogenannte Pseudarthrose fest, Peter.
Ja, eine Pseudarthrose bedeutet vereinfacht gesagt, dass die gewünschte knöcherne Verbindung zwischen den versteiften Wirbeln einfach nicht entsteht. Die erste Operation soll eigentlich erreichen, dass mehrere Wirbel zu einem festen Block zusammenwachsen. Bleibt aber dieser Heilungsprozess aus, entstehen weiterhin kleinste Bewegungen in diesem operierten Bereich. Und diese Bewegungen reichen zwar nicht aus, um von außen sichtbar zu sein, sie belasten jedoch das eingebrachte Metall ständig. Und Schrauben und Stäbe müssen dann Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nur vorübergehend gedacht sind.
Ja, und genau dieses Problem scheint sich bei Anni über Jahre hin fortzusetzen. Immer wieder werden bei ihr Korrekturen vorgenommen. Immer wieder hoffen Ärzte und auch sie als Patientin, jetzt endlich eine stabile Situation erreicht zu haben. Doch stattdessen kommt es erneut zu Materialversagen. Als Anni schließlich ein spezialisiertes interdisziplinäres Wirbelsäulenzentrum aufsucht, ja, da liegt bereits eine lange Leidensgeschichte hinter ihr und die Ärzte sehen sich mit einer außerordentlich komplizierten Ausgangssituation konfrontiert. Annis Wirbelsäule ist von der Brustwirbelsäule bis zum Kreuzbein instrumentiert worden. Ihre Schmerzen ziehen vom Kreuzbeinbereich über das Gesäß bis in beide Beine. Und für die behandelnden Ärzte steht fest, eine weitere große Operation lässt sich nicht mehr vermeiden. In der werden Teile des alten Materials entfernt und durch neue ersetzt. Noch größere und stabilere Metallstäbe kommen zum Einsatz und zusätzlich wird körpereigener Knochen eingebracht, um das knöcherne Zusammenwachsen endlich zu fördern. Nach dieser Operation keimt bei Anni auch Hoffnung auf. Bei einem Kontrolltermin zeigen sich die Ärzte auch vorsichtig zufrieden. CT-Bilder zeigen kein neues dramatisches Ereignis. Und man empfiehlt ihr sogar, das bislang getragene Korsett schrittweise zu verkleinern. Aber dann gibt es den nächsten Rückschlag in Form von neurologischen Ausfällen. Anni kann plötzlich ihren rechten Fuß nicht mehr richtig anheben. Und auch die große Zehe lässt sich nicht mehr normal bewegen.
Anni hat eine sogenannte Fußheberschwäche, die uns im Podcast auch schon mal begegnet ist. Die Betroffenen bleiben leicht mit der Fußspitze hängen, stolpern häufiger und verlieren an Sicherheit beim Gehen. Ausgerechnet in einer Situation, in der Anni ohnehin kaum noch mobil ist, verschlechtert sich ihre Beweglichkeit damit weiter und dramatisch.
Ja, und hier sind wir an dem Punkt, an dem Anni nicht mehr weiter weiß, denn sie wird aus der Klinik entlassen mit anhaltenden Schmerzen. Ja, an dieser Stelle vermutet ihr vielleicht, dass wir jetzt in den juristischen Part bei Tatort Krankenhaus einsteigen, nach allem, was sie jetzt erlebt hat und wie es ihr heute geht. Aber nein, denn die schwerste Komplikation steht Anni noch bevor. Bei einer ihrer zahlreichen Revisionsoperationen mussten die Ärzte über den Bauchraum operieren. Von hinten wäre das nur schwer möglich gewesen. Bei dieser Operation entsteht bei Anni ein Narbenbruch. Wieder muss operiert werden und bei dem Eingriff entdecken die Ärzte eine tiefe bakterielle Infektion. Und sie finden einen Fistelgang, der bis an eine Schraube heranreicht.
Eine Fistel, um das mal zu erklären, ist vereinfacht gesagt ein Tunnel, den der Körper anlegt, wenn eine Entzündung über längere Zeit besteht. Und in Annis Fall führte dieser Tunnel bis zu einer der Schrauben der Wirbelsäulenkonstruktion. Für die Ärzte ein ernstes Warnsignal. Denn eine solche Fistel entsteht häufig dann, wenn sich Bakterien tief im Operationsgebiet oder sogar auf dem Implantat festgesetzt haben.
Ja, wenn sich Bakterien auf Metallimplantaten ansiedeln, dann sind sie oft nur sehr schwer zu beseitigen. Und deshalb müssen bei Anni wiederholt Operationen mit Spülungen durchgeführt werden und das infizierte Gewebe entfernt werden. Also diesmal konzentriert sich die Behandlung jetzt nicht auf die Instabilität oder Materialbrüche von Annis vielfach operierten Rücken, sondern die Ärzte kämpfen gegen eine Infektion. Ja, was für eine Tortur, und wir sind auch immer noch nicht am Ende. Nach ihrer Entlassung folgt für Anni die Reha und auch da findet sie keine Ruhe. Weitere Untersuchungen bringen eine neue Fraktur des dritten Lendenwirbelkörpers ans Licht und auch die Infektion ist offenbar immer noch nicht vollständig ausgeheilt. Es folgen weitere Behandlungen. Für Anni ist das ja schon mittlerweile trauriger Alltag. Ja, Peter, und da sind wir an dem Punkt, wo Anni heute mit 77 Jahren ist. Aus ihrem Wunsch nach einem schmerzfreien Rücken hat sich eine jahrelange Leidensgeschichte entwickelt, die ihr komplettes Leben verändert hat. Und damit landet ihr Fall da, wo medizinische Fragen zu juristischen Fragen werden.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und wir haben ja hier verschiedene Handlungs- oder Behandlungsstränge, besser gesagt. Wir haben ja noch die Weiterbehandlung in der Reha-Einrichtung, das war eine Reha-Klinik. Und da soll ja nach Annis Ansicht auch einiges nicht richtig gelaufen sein, was die Behandlung der Infektion anbelangt. Also standen wir erstmal vor der Frage, wen nehmen wir denn in Anspruch? Wir haben jetzt verschiedene Kliniken, in dem Falle zwei.
Und sehr, sehr viele Operationen.
Und sehr, sehr viele Operationen. Man muss dann erstmal so Licht ins Dunkel oder, um im Bild zu bleiben, Licht in den Tunnel, den es hier gegeben hat, bringen. Wen nimmt man in Anspruch? Das ist oft die Frage in Arzthaftungsfällen, die allererste Frage und oftmals gar nicht so leicht zu beantworten. Wen nimmt man alles in Anspruch? Macht das Sinn, mehrere zu verklagen? Weil man muss ja immer im Auge haben, oftmals ist es so, dass verschiedene Beteiligte auch unterschiedliche Anwälte beauftragen. Und dann hat man, wenn die Rechtsschutzversicherung beispielsweise nicht eintrittspflichtig ist, auch immer das Kostenrisiko im Auge zu behalten. Weil jeder Anwalt will dann bezahlt sein und dann entstehen quasi bei zwei Anwälten schon die doppelten Kosten auf der Gegenseite, wenn man den Rechtsstreit verliert.
Und ich glaube, vom zeitlichen Verlauf wollen wir gar nicht reden. Also da ist Anni ja 95, bis das alles durch ist. Und ich meine mich erinnern zu können, dass du immer gesagt hast, man sollte einen finden. Einen.
Ja, das will ich so grundsätzlich nicht sagen. Aber es ist oftmals leichter, wenn man nur einen hat, weil die sich auch gerne so den schwarzen Peter dann zuschieben, wenn das so übergreifende Behandlungen sind. Dann sagt die nachbarende Klinik, ja, das war alles schon bei der ersten angelegt, wir konnten nichts mehr machen.
Genau.
Oder die Abgrenzung, was welcher Klinik zuzurechnen ist, dann sehr, sehr schwierig. Also wenn man nur einen in Anspruch nehmen kann, erfolgreich, dann macht das Sinn. Und mitunter muss man aber auch mehrere verklagen, weil es einfach nicht anders geht. Und es kann auch so das Prinzip Schrotflinte sein. Man weiß nicht, wer letztendlich verantwortlich ist. Und dann muss man manchmal die Schrotflinte rausholen. Und darum muss man schauen, um jetzt den Bogen zu schlagen, hat man die richtigen verklagt und nicht jemanden vergessen, der nachher vielleicht der Haftende ist, aber an den kommt man nicht mehr dran. Und deswegen ist das immer eine sorgfältige Abwägung unter verschiedenen Gesichtspunkten. Also nicht nur Kostengesichtspunkten, sondern auch, habe ich den richtigen Brotverjährung, wie manage ich das Ganze? Und das ist die erste Überlegung, die man dann anstellt. Wir haben in dem Fall beide Kliniken verklagt. Wir hatten auch von der Rechtsschutzversicherung entsprechende Deckung, also mussten uns über das Kostenrisiko keine Gedanken machen und haben dann, du hast es gehört, du wolltest jetzt bestimmt hier reingrätschen, was ihr seid direkt nach dem Anspruchsschreiben in die Klage gegangen. Nein, natürlich nicht. Wir haben noch
ich muss hier gar nicht mitmachen, mach du.
Ja, danke. Wir haben natürlich nur abgewartet, bis die Gegenseiten, es waren in dem Fall zwei, die Ablehnung erklärt hatten und dann sind wir ins Klageverfahren gegangen und haben dann beide verklagt. Die haben auch beide unterschiedliche Rechtsanwaltskanzleien beauftragt. Also ihr könnt euch schon denken, wieder viel Schriftverkehr, weil jeder muss dann entsprechend schreiben und die Akte wird dicker und dicker und dicker. Das ist so, wenn man mehrere verklagt, ne, dann will natürlich jeder, und das ist ja auch gut und richtig, entsprechend seine Sichtweise schriftlich darstellen. Und so war es hier auch. Letztendlich hat das Gericht dann aber ein Gutachten eingeholt und als wir das dann auf den Tisch bekommen haben, nach sehr, sehr langer Zeit, ich glaube, wir haben über anderthalb Jahre warten müssen, war es so, dass wir ein Gutachten von 106 Seiten bekommen haben. Ja, so 106 Seiten Gutachten. Ja, das ist schon mal eine Katastrophe, bis man das alles gelesen hat. Das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und ist auch an vielen Stellen wirklich nicht einfach zu verstehen.
Ich habe mal kurz eine Frage. Wir haben ja schon mal über KI und ChatGPT gesprochen, dass man vielleicht so eine Klage so von Chatty formulieren lässt, indem man den natürlich mit den Infos und einem Prompt füttert. Hast du das Gefühl, dass solche Gutachten wirklich sind, die alle von einem Gutachter oder seiner Sekretärin oder dem Sekretär geschrieben worden so? Oder hast du auch das Gefühl, die füttern eine KI mit dem, was sie festgestellt haben und was sie da drin haben wollen und die formuliert das aus, dass das auch so ein, weil Chatty neigt ja zur Länge.
Ja, also das ist sicherlich hin und wieder und sogar jetzt zunehmend der Fall.
Dachte ich mir.
Man merkt das schon an gewissen Formulierungen, auch gerade Versicherer, die greifen gerne auf ChatGPT und andere KI-Accounts zurück. Also das wird, glaube ich, noch wesentlich mehr Eingang finden in das ganze Prozedere auch im rechtlichen Bereich. Also
ich könnte mir im Moment gerade nur vorstellen, okay, ihr habt dann unglaubliche Mengen an Material, das man durchgucken muss. Aber ein Sachverständiger kann sich natürlich mit dem Nutzen, mit dem Gebrauch von ChatGPT auch ins eigene Knie schießen. Also noch machen KI wirklich viele Fehler. Man muss das alles kontrollieren. Wenn er schlau ist, ist er nochmal über alles drüber gegangen und hat sich das nochmal genau angeguckt und hat das auch Fehler korrigiert. Aber da könnte ja auch ein Fehler drin stecken. Dann hättet ihr ja wieder was in der Hand, wenn es jetzt irgendwas Negatives gewesen wäre in eurer Richtung.
Ja, auch das hatten wir schon. Auch gerade so jetzt bei rechtlichen Schriftsätzen, wo dann plötzlich auch Fehler drin sind, wo man vermutet zumindest, das hat die KI geschrieben und es ist aber nicht kontrolliert worden. Und gerade im Arzthaftungsrecht, ich denke, da wird die KI uns so schnell nicht ersetzen. Sicherlich in Teilbereichen haben wir ja alle Angst, auch die Anwälte, dass sie da ersetzt werden. Aber da ist einfach die Erfahrung ungeheuer wichtig. Ne? Und die kann die KI nicht ersetzen. Ne? Also die kann die Erfahrung nicht simulieren. Ne? Die kann Urteile finden oder irgendwas aufdecken in einzelnen Schriftsätzen, was vielleicht nicht passt. Aber die Erfahrung ist nicht durch die KI zu ersetzen. Darum wird es sicherlich noch lange dauern, bis wir da überflüssig werden. Dann bin ich vielleicht dann auch schon irgendwann in Rente. Aber es ist nicht alles erfreulich, was da auf einen zukommt. Also die Zukunftsängste vieler Berufsfelder, die kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, weil die KI wird so einiges übernehmen. Und es lässt sich aber nicht mehr zurückdrehen. Das ist einfach ein Weg, der gegangen wird. Ob man den gut findet oder nicht, das mag an anderer Stelle mal diskutiert werden.
Wollte ich gerade sagen, ich könnte da jetzt noch stundenlang mit dir drüber reden, weil das ja. Thema KI, ich benutze sie ja auch fürs Radio, um sich was schnell umformulieren zu lassen und man musste das Hirn nicht ein... Also man kann Sachen sich eben schnell umformulieren lassen. Ja, das geht. Drückt das einfach mal anders aus oder ein bisschen humorvoller oder flapsiger oder irgendwas. Aber sobald es um Fakten geht, da musst du da allem hinterher sein. Das ist ganz klar. Also da könnten wir uns stundenlang drüber unterhalten. Tun wir aber nicht an dieser Stelle. Nein. Wir wollen wissen, wie es bei Anni weitergeht. 106 Seiten Gutachten. Da bin ich.
Genau. Ein Gutachten von 106 Seiten, das hat natürlich auch quasi in sich immanent, dass es mit vielen Fragen rechnen muss. Ne? Viele Ausführungen ergeben immer viele Fragen. Und wir hatten auch sehr, sehr viele Fragen, die der Gutachter teilweise dann in einem Ergänzungsgutachten nicht beantworten konnte, weil es auch nicht unbedingt sein Fachbereich war. Wir hatten ja, du wirst dich erinnern, in der Reha-Klinik noch dieses Infektionsproblem. Genau. Ne, ist dem ordnungsgemäß begegnet worden. Und da sagt der Gutachter, ja, das muss ein Fachkollege, da bin ich nicht der Richtige, beantworten. Ich bin für den Bereich der ersten Operation an der Wirbelsäule zuständig, aber nicht so für die Infektion. Da brauchen wir nochmal jemanden aus einer anderen Fachdisziplin. Und darum hat das Gericht noch einen weiteren Gutachter beauftragt. Und der hat dann gesagt, in der zweiten Klinik ist der Infektion nicht ausreichend begegnet worden. Und daher hat diese Klinik dann insoweit fehlerhaft gehandelt. Das war so erstmal die Ausgangslage, bevor wir dann in die mündliche Verhandlung gegangen sind. Und zu der wurden beide Gutachter geladen. Und wir konnten so den ersten Gutachter, der war aus dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie, weil das waren auch die Operateure. Und der hat dann in der mündlichen Verhandlung so ein bisschen zurückgerudert in Richtung Fehler, weil, jetzt kommen wir zu diesem Punkt mit der Indikation, er hat gesagt, der erste Eingriff bei Anni, der war nur relativ indiziert, also nicht absolut, der musste nicht zwingend gemacht werden. Und wenn ein Eingriff relativ nur indiziert ist, also man kann auch lassen und was anderes machen, dann muss man über Alternativen aufklären, beispielsweise konservative Maßnahmen, die noch durchgeführt werden können. Und da war dann der Ansatzpunkt, auch später für das Gericht, zu sagen, das ist unterblieben. Das konnte nicht nachgewiesen werden, dass darüber aufgeklärt worden ist. Und das war aber zu verlangen, weil es nur eine relative Indikation gab, wurde nicht über die Alternativen, die es zu dieser Operation gab, aufgeklärt.
Und wir reden da über die erste Operation an der Wirbelsäule.
Genau, genau. Und das gab es dann auch noch in der Folge, dass er gesagt hat, es ist auch nicht ausreichend Knochenmaterial angelagert worden. Das war ja in einer späteren Operation. Mhm. Das hätte auch dokumentiert werden müssen, wie viel Knochenmaterial angelagert worden ist. Das ist aber nicht erfolgt und darum konnten die Ärzte auch letztendlich, weil sie es auch durch Zeugenbeweis nicht nachweisen konnten, nicht darlegen, dass sie ausreichend Knochenmaterial angelagert haben, weil für den Gutachter sah das so auf den Bildern so aus, dass das nicht genug war. Man fand keine Angaben, in welchen Mengen. Und darum war das auch ein weiterer Fehler neben der fehlenden Aufklärung über Behandlungsalternativen. Das betraf alles die erste Klinik. Die zweite Klinik, da hatte ja der andere Gutachter, der dann auch vor Gericht gehört wurde, gesagt, ja, man hätte dem stringenter begegnen müssen, der Infektion. Die haben die so laufen lassen und eigentlich so, wird schon ausklingen. Ja, so. Und da hätte man mehr unternehmen müssen, die Antibiose nochmal umstellen oder weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Also da hätte auch mehr gemacht werden müssen. Und das war dann die Ausgangssituation so zum Ende der mündlichen Verhandlung. Und dann hat das Gericht von sich aus einen Vergleichsvorschlag unterbreitet, dass nämlich der Klinik zu 1 anzulasten ist, diese Fehler, die ich beschrieben habe, und dass die 85.000 Euro zahlen sollten, Schadensersatz, da war das Schmerzensgeld drin und ein Haushaltsführungsschaden, was wir noch an sonstigen Schäden hatten. Und die zweite Klinik, weil das ja nur ein kurzer Zeitraum war und nicht so viele gesundheitliche Auswirkungen hatte, 5.000 Euro, sowie anteilig jeweils die Kosten. Und beide Kliniken und auch Anni haben sich damit einverstanden erklärt, sodass sie letztendlich 90.000 Euro aufgeteilt in dem Verhältnis, wie ich es beschrieben habe, bekommen hat, plus anteilige Kosten, die dann aber weitergehen an den Rechtsversicherer, weil der hatte ja entsprechend im Vorfeld alles übernommen und der kriegt dann quasi einen Teil der Kosten zurück, weil Anni selbst ja keine Kosten hatte.
Also ein umfangreicher Fall und auch ein langwieriger Fall mal wieder für euch, der mit 90.000 Euro geendet ist. Und einer armen Anni, die da jetzt 7 Jahre lang Operationen hinter sich hat, mittlerweile 77 Jahre alt ist und ja, ihr Leben weitestgehend im Liegen verbringen muss, weil, wie anfangs geschildert, sie sitzen, stehen und so weiter, alles gar nicht mehr lange durchhält. Das ist der Stand der Dinge und das war unser Fall für heute bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für euch. So hinten raus habe ich schon eine Kleinigkeit. Peter, hatte ich dir erzählt, dass ich in einem anderen Podcast, ich bin dir fremd gegangen, zu Gast war? Ich hätte es erwähnt.
Ich habe sowas dunkel im Kopf, aber du wirst mich nochmal auf den aktuellsten Stand bringen.
Ja, dich und euch auch. Also ich war eingeladen im Podcast Markus Pollmann. Das setzt sich zusammen aus zwei jungen Männern. Die sind so Mitte, Ende 20. Und die sind richtig gute Kumpels und die haben, ich nenne es einen Laber-Podcast, damit konnten die beiden aber wirklich gut leben. Die haben mich eingeladen, weil die aus dem Kreis Gütersloh kommen und Tanina Rottmann aus dem Radio halt kennen und wollten mich da mal einladen. Und ich habe mir die vorher natürlich angeguckt, weil ich wollte ja wissen, worauf lasse ich mich da ein. Und das sind so charmante Jungs. Und die sind schlau. Und die fand ich gut. Und habe ich gesagt, ja klar, um was geht's denn da? Ach, lass dich überraschen. Wir stellen dich so ein bisschen vor. Und wir wissen ja auch, dass du einen erfolgreichen Podcast machst, Tatort Krankenhaus. Da haben wir uns schon mehrere Folgen angeguckt. Und wir haben uns dann getroffen, ein Videopodcast. Peter, du weißt, wie schwer ich mich damit tue, mich vor eine Kamera zu setzen. Mit den beiden habe ich das gemacht. Ich habe die zu uns ins Radio eingeladen. Wir haben das im Studio gefilmt und aufgenommen. Und das hat so Spaß gemacht. Also es ist einfach mal was ganz anderes gewesen. Die werfen am Anfang immer irgendein Thema in den Raum. In einer Folge haben die sich, weiß ich, 20 Minuten über Rindenmulch unterhalten. Das war wirklich unterhaltsam. Es war wie ein Autounfall, als ich mir die Folge angehört habe. Ich konnte gar nicht wegschalten. Ich dachte, komm, lass ich mich drauf ein. Die haben mich natürlich auch gelöchert zu unserem Podcast. Und die Folge ist schon online. Könnt ihr euch überall reinpfeifen, wo ihr Podcasts findet. Findet ihr unter Markus Pollmann, Markus mit K. Und da erlebt ihr mich auch mal ein bisschen anders. Erstens in Bild und Ton. Und bei unseren Fällen hier, wir können hier nicht den Lustifax machen, weil wir es hier mit Schicksalen zu tun haben. Und dementsprechend zünden wir hier auch nicht Feuerwerke und lachen uns die ganze Zeit kaputt. Das ist ja nun völlig unangebracht. Aber da war es natürlich wirklich so eine lustige Runde und ein bisschen schräg, ein bisschen albern. Wenn ihr Lust habt, ich würde mich freuen und die Jungs würden sich auch freuen, wenn ihr da mal einschaltet. Markus Pollmann, der neueste Folge, gerade druff, mit Misch dabei.
Wo findet man das denn, wenn das ein Videopodcast ist? Auch bei YouTube oder wo muss man
das
schauen, heißt, dass man das
auch weiß doch jetzt ich nicht. Da musst du doch die beiden Jungs fragen. Ich habe dich nebenbei so, hast du da gerade schon an der Tastatur rumgeklackert? Ich habe doch da was gehört, suchst du es schon?
Nein, aber ich werde es im Anschluss
sehr gut
versuchen.
Das machen
zu finden
mal.
Und über als Suchbegriff werde ich das finden, sonst frage ich die KI und die KI wird mir sicherlich
weisen. Mach das doch mit Chatty aus, bitte. Frag bloß nicht mich, dann habe ich wenigstens den Rest des Tages Ruhe. Boah, Peter, ich bin froh, dass wir wirklich früh aufgezeichnet haben, aber ich habe natürlich hier alle Fenstertüren geschlossen. Ich sitze jetzt hier in meinem eigenen Saft. Du hast mich mal wieder fertig gemacht. Ich muss jetzt kalt duschen und ich hätte beinahe gesagt, bin froh, dass vorbei ist. Nein, es war sehr schön mit dir, wie immer. Aber jetzt bin ich richtig durchgeschwitzt. Geht's dir noch gut?
Ja, ich warte jetzt auf unser Schlusswort.
Ja, es gibt bei uns genau ein Schlusswort. Und das lautet Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.